Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Aber sowas von ein schöner guten Abend. Gratulationen für Marc-Jan Eumann, den neuen Direktor der Landesmedienanstalt von Rheinland-Pfalz.
Aufmerksamkeit für Mark Zuckerberg, dem Hühnerbaron der digitalen Welt.
Und Praxistipps für Journalisten, die Facebook Live einsetzen.
Und was das jetzt alles mit Einhörnern zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt.
Denn das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Thorsten Hebes, das Präsidiumsmitglied der GPRA, der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsunternehmen in Deutschland. Er hat in dieser Woche den von seinem Verband erstellten repräsentativen Vertrauensindex vorgestellt. Eine wesentliche Erkenntnis: gerade die großen Internetplattformen und Social Networks verlieren immer mehr an Vertrauen. Dazu sagte Hebes, Zitat: Fakt ist, das Vertrauen in Facebook und Co. ist nachhaltig beschädigt. Schweigen und Aussitzen sind niemals eine echte Handlungsoption. Im Gegenteil, nur der schnelle und konsequente Dialog mit den Usern und der Öffentlichkeit hilft, Vertrauen aufzubauen und zu sichern. Hier haben viele Unternehmen gewaltigen Nachholbedarf.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, also ich will ja an keiner Stelle widersprechen und das stimmt bestimmt auch alles, zumal ich auch keine repräsentativen Erhebungen durchgeführt habe, die ich irgendwie als sozusagen Gegenbeweis anführen könnte. Aber ich habe so ein Gefühl und irgendwie auch eine Gegenfrage im Kopf, nämlich ist es überhaupt relevant, ob die User einem sozialen Netzwerk als Unternehmen vertrauen? Mal ehrlich, also wer von uns, der täglich Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat und so weiter nutzt, fragt sich aktiv, ob man dem Konzern hinter diesen Plattformen vertrauen kann. Wir nutzen die Networks, obwohl wir wissen, dass die Daten, naja, wer weiß wo sind. Wir nutzen Facebook, obwohl uns der Umgang mit Hate Speech und Fake News nicht gefällt. Und Stichwort Transparenz, keiner versteht auch, wie so ein Newsfeed zustande kommt. In einer repräsentativen Studie jetzt mal konkret danach gefragt, so wie geschehen, mag ja sein, dass die Menschen ihr Misstrauen äußern, aber in der täglichen Realität glaube ich das nicht. Da spielt doch die Frage eine Rolle, vertraue ich meiner Community, der eigenen Filterblase und die Inhalte, denen ich dort begegne. Und ich glaube, das ist so, das ist viel wichtiger, auch wenn dies sicher häufig gar nicht berechtigt ist.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das gratulierende Medienmagazin.
Sollte ein Medienmagazin gratulieren, wenn es jemanden interviewt, der frisch in ein medienlenkendes Amt gewählt wurde? Diese Frage stellt sich in dieser Woche.
Denn es geht um die Wahl von Marc-Jan Eumann zum neuen Direktor der Landeszentrale für Medien und Kommunikation von Rheinland-Pfalz. Die Abkürzung der Medienaufsicht ist LMK. 19 der 34 Mitglieder der LMK-Versammlung, die haben Eumann gewählt. Ein interessantes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass es keinen Gegenkandidaten gab.
Verschiedene Mediendienste haben schon im Vorfeld berichtet, diese Wahl hat ein Geschmäckle, so der Tenor der Berichterstattung. Einmal zum Beispiel auch, weil das Verfahren der Wahl sehr intransparent war.
Ja, und weil sich so mancher in der Medienbranche wunderte, Marc-Jan Eumann möchte Direktor einer Medienaufsicht werden?
In den letzten Wochen und Monaten hat man von ihm nicht viel gehört. Bis zur Landtagswahl in NRW im Frühjahr war er dort Staatssekretär für Medien, hat also direkt unter der ehemaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft die Medienpolitik des Landes für Jahre maßgeblich mitbestimmt.
Eine größere Entscheidung aus dieser Zeit, die ist von ihm bei vielen hängen geblieben. Unter der Federführung von Eumann nämlich kam es in Nordrhein-Westfalen zur sogenannten Lex Brautmeier. Offensichtlich war Jürgen Brautmeier als Direktor der Landesanstalt für Medien NRW unerwünscht. Auf jeden Fall, da gab es ein neues Gesetz, welches regelte, dass dieser Posten nur mit einem Volljuristen besetzt werden dürfte. Ja, und die von Eumann gepushte Regelung, die wurde damit begründet, dass die Anforderungen eben an diesen Job enorm gewachsen sind.
Wie es der Zufall wollte, Brautmeier ist aber kein Volljurist, also konnte er sich zur Wiederwahl für eine zweite Amtszeit nicht stellen. Vor einem Jahr musste er dann also seinen Job verlassen. Brautmeier ist Historiker.
Die ganze Geschichte kam wieder hoch, als Eumann als neuer LMK-Direktor gehandelt wurde. Über Medien.de machte einen Klüngel unter SPD-Kollegen aus, denn in Rheinland-Pfalz ist die Medienpolitik in SPD-Hand und auch in der Kritik, dass Eumann die Bedingungen an den Job nicht so eng sieht, wenn er selbst betroffen ist, dürfte auch auf der Hand liegen, denn er ist kein Volljurist. Und er hat unter anderem Geschichte studiert. Das sorgt für Kritik und in der Schusslinie steht er deswegen auch nicht zum ersten Mal.
Vor einigen Jahren gab es eine Dissertationsaffäre. Da gab es einen Freispruch trotz Bedenken. Spiegel Online schrieb 2014, Zitat, der Düsseldorfer Medienstaatssekretär Marc-Jan Eumann von der SPD darf seinen Doktorgrad weiterhin führen. Die Uni Dortmund konnte ihm eine vorsätzliche Täuschung nicht eindeutig nachweisen. Damit endet ein sehr lautes Verfahren, so Spiegel Online.
Was ist denn da los? Das haben sich auch unsere Kollegen beim Deutschlandfunk von Medias Res gefragt und Marc-Jan Eumann zu einem Interview in dieser Woche nach seiner Wahl eingeladen. Das verlief zwischendrin anders als geplant, aber hören wir da doch nochmal rein.
Zum Medienkompass in Rheinland-Pfalz ist das...
Die Sie mitbringen aus Ihrer Erfahrung eben als Politiker?
Also ich bin ganz sicher, dass ich auch diese Erfahrung im Bereich Medienkompetenz selbstverständlich als Politiker mitbringe. Und deswegen hat, glaube ich, die Findungskommission auch mich vorgeschlagen, auch wegen dieser medienpolitischen Qualifikationen. Ich will Ihnen aber sagen, Frau Klein, ganz offen, ich finde, zu Stil gehört auch, dass Sie mir einfach mal gratulieren, dass ich diese Wahl gewonnen habe. Aber das ist offensichtlich auch Teil
War es denn tatsächlich eine Wahl? Viele sagen, Sie seien der einzige Kandidat gewesen und es wird Ihnen vorgeworfen, dass Sie ausgeklüngelt worden sind. Was entgegnen Sie denn dem?
Also ich finde tatsächlich schon die Frage, ob es eine Wahl gewesen ist, vor dem Hintergrund, dass es eine Wahl gewesen ist, besonders merkwürdig, Frau Klein. Aber wie gesagt, wenn das sagen Ihr journalistischer Stil ist, dann nehme ich das gerne hin. Ich setze mich für Medienfreiheit und Meinungsfreiheit, seitdem ich politisch aktiv bin, ein. Also auch für die Art und Weise, wie Sie Interviews führen.
Isabel Klein stellte die Fragen. Herr Perlis, was war so dein Gedanke, als du das gehört hast?
Ich habe gedacht, du solltest mir eigentlich erstmal gratulieren, dass ich nicht so dünnhäutig wie Marc-Jan Eumann bin, der ja scheinbar ziemlich angefasst da ist und so richtig die Krallen ausfährt. Ich meine, ein Appell sozusagen, gratuliert mir bitte erstmal, bevor ihr kritisch seid. Was soll das überhaupt? Also, da bin ich ja ein bisschen skeptisch, ob das sozusagen...
Das ist richtig emotional, Herr Perler.
Ja, das bin ich. Aber ich bin es auch jetzt nicht mehr. Oder vielleicht auch doch ein bisschen. Auf jeden Fall kann man sagen, dieser Appell hat ja auch was bewirkt, ne, von Herrn Eumann. Auf einmal haben nämlich viele gratuliert, Jan Böhmermann zum Beispiel.
Ja, auf Twitter ging es da richtig rund. Wir haben gesagt, Mensch, wir helfen gerne. Wenn Marc-Jan Eumann gratuliert werden möchte, dann geben wir die Möglichkeit dazu. Wir haben deswegen eine WhatsApp-Nummer in den letzten Tagen zur Verfügung gestellt, geteilt, auf der ihr uns Sprachnachrichten hinterlassen konntet.
Ja, und was soll ich sagen? Auf euch ist Verlass. Und wir hören uns die Sprachnachrichten jetzt an. Hier sind die bisher fehlenden Gratulationen für Marc-Jan Eumann.
Trotz großer Bedenken gratuliere ich Marc-Jan Eumann, weil seine Wahl... in Anführungsstriche Wahl, ganz sicher das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Medienaufsicht stärken wird. Ganz sicher. Gratulation trotz großer Bedenken.
Lieber Herr Eumann, alles Gute zu diesem gut bezahlten Job ohne Karenzzeit direkt von der Politik in die Medienaufsicht, wo Ihre Qualifikation ausreicht, weil Sie sich das richtige Bundesland ausgesucht haben und gar keine Konkurrenz hatten. Besser kann man es nicht machen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Eumann.
Lieber Marc-Jan Eumann, Euer Gnaden, bleiben Sie standhaft gegen diese frechen, zu Recht gesichtslosen Radiojournalisten und natürlich alles Gute, herzliche Glückwünsche. Liebe Grüße von Niklas Ottersbach aus Halle. Tschüss.
Mensch, toll. Marc-Jan Dings, alles Gute zum Chefposten beim LMA.
Sehr geehrter Herr Eumann, ich wollte Ihnen von ganzem Herzen gratulieren, dass Sie diese spektakuläre Wahl zum Direktor der Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz gewonnen haben.
Hallo Marc, ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich zu deiner Wahl. Ich hätte noch ein paar Fragen, die du vielleicht in deiner Amtszeit einlösen könntest. Und zwar, ich würde mir wünschen, dass die WM 2026 vielleicht nach Deutschland wiederkommt. Also war jetzt 2006 das letzte Mal, könnte man vielleicht wieder machen. Vielleicht ein paar Freunde, die du fragen kannst. Außerdem bräuchte ich eine Wohnung in Köln, vielleicht im Zentrum. 250 Euro warm wäre schon ein Traum. Das wäre super. Und als letztes könntest du eventuell bei mir an der Uni ein Seminar geben zum Thema richtig wissenschaftlich zitieren. Das wären meine Träume, meine Wünsche für deine Amtszeit. Vielen Dank und viel Spaß.
Ja, lieber Marc-Jan Eumann, also in Aachen wird ja immer die Weihnachtsleberwurst des Jahres gekürt und da Sie jetzt beleidigte Leberwurst sind, weil man Ihnen nicht gratuliert hat zum neuen Pöstchen in Ludwigshafen, möchte ich Sie ganz gerne zur beleidigten Leberwurst des Medienzirkus ernennen und Ihnen dazu ganz, 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 ganz herzlich gratulieren und dann setzen Sie sich am besten mit Ihrer Klappe, heute nimmt man das Peer Group, früher hat man gesagt irgendwie der Klüngel oder den Weihnachtsbaum und reichen sich alle die Hände und alle Geschenke weiter. Sie haben das richtig begriffen, wie man das macht in diesem Polit-Medien-Zirkus. Ne? Gut vernetzen nennen Sie das. Genau, das sind Sie auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Herr Eumann, Gratulation. Ich bin mir sicher, die LMK in Rheinland-Pfalz ist mit Ihnen an der Spitze hervorragend aufgestellt.
Hier ist Christian Groß. Hallo Herr Eumann, ich gratuliere von ganzem Herzen. Es ist richtig toll. Sagen Sie auch Ihrer ehemaligen Chefin Hannelore Kraft Glückwünsche zur Wahl in den RAG-Aufsichtsrat. Toll.
Ja, ich wurde auch gefragt, ob man das noch als Klüngelton runterladen kann, Herr Päder. Aber ich glaube, da müssen wir nochmal schauen, wie wir das dann auch umsetzen.
Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich finde es schön, sozusagen Klüngel mit Peer Group zu übersetzen. Aber ja. Ich frage mich jetzt gerade, ich fühle mich doch ein bisschen schlecht. Müssen wir jetzt auch noch gratulieren?
Jetzt mal Scherz beiseite. Das machen wir total gerne. Und jetzt mal ohne Ironie. Und zwar dann, wenn uns die Arbeit der Landeszentrale für Medien und Kommunikation in Rheinland-Pfalz in den nächsten Monaten und Jahren durch sehr gute Arbeit aufhält. Dann ist es journalistischer guter Stil, auch darüber zu berichten.
Was mit Medien? Das praxisnahe Medienmagazin.
Herr Päler, ich möchte mich mal mit deiner Meinung beschäftigen.
Oh Gott.
Habe ich mir mal vorgenommen, jetzt so zum Jahresende, dass man das mal auch mal machen kann. Mhm. Und zwar, was hältst du von TV-Korrespondenten, wie man sie immer so schön sieht, wenn man jetzt in eine Nachrichtensendung schaut. Also die sind ja immer, immer fest eingeplant, wenn irgendwo was los ist, dann steht einer auf dem Balkon oder irgendwie vor so einem Greenscreen, das weiße Haus im Hintergrund und wenn man auch Glück hat, passt auch nochmal die Helligkeit dann zur aktuellen Tageszeit, wenn man die Zeitumrechnung berücksichtigt. Wie findest du das?
Also am besten finde ich eigentlich immer die Szenen, wo die mit diesem riesen Feldbuschel da stehen, weil die Wetterungsbedingungen das erfordern, aber das ist natürlich eher eine optische Frage. Also ich frage mich schon immer so ein bisschen, in so Großnachrichtenlagen denke ich manchmal immer, oh, die tun mir leid, dann werden die dreimal zugeschaltet wegen so, während so einer Spezialsendung und können eigentlich immer noch nichts Neues berichten, aber irgendwie muss man ja so ein bisschen Nähe und Live-Atmosphäre rüberbringen. Oder ich denke jetzt auch mal an die Jamaika-Koalitionssondierungsgespräche, da standen irgendwie ja irgendwann Dutzende von diesen Korrespondenten vor diesem Balkon und warteten auf quasi weißen Rauch aus diesen Gesprächen und konnten eigentlich nie was berichten, aber wurden, also ich weiß nicht, ich habe da so meine Zweifel. Ich werde mit denen nicht so richtig warm. Wobei ich die um eins bewundere, die werden sozusagen im Zweifel, gerade auch hier im Radio, TV wahrscheinlich genauso, immer auf die Minute genau fertig mit ihrem Satz. Egal wie viel Zeit sie haben. Das finde ich schon toll. Das würde ich auch kennen können. Punkt.
Ja, wir müssen immer um 21 Uhr fertig sein, sonst kommen die Nachrichten. Aber was ich da ganz interessant finde manchmal, manchmal finde ich es auch ein bisschen befremdlich, dann stehen die auf dem Balkon und sind ganz weit weg vom Ort des Geschehens oder auch manchmal gar nicht dort, wo was los ist, sondern in der Stadt irgendwo weiter weg, in irgendeiner Hauptstadt. Und manchmal habe ich sogar den Eindruck, die präsentieren auch nur das an Infos, was gerade so über eine Nachrichtenagentur-Ticker aus der Heimatredaktion weitergeleitet worden ist. Ich weiß es nicht.
Nein, ich weiß es. Ich glaube ja, die haben noch sozusagen Zulieferer, die ganz nah dran sind für sie.
Das natürlich
bestimmt.
Auch, aber wahrscheinlich nicht immer. Wir halten fest, Schalten von TV-Reportern in Nachrichtensendungen, die wirken im Jahr 2017 vielleicht hier und da mal etwas anachronistisch. Die Omnipräsenz von Informationen durch das World Wide Web, neue technische Streaming Möglichkeiten, die befähigen ja jeden Smartphone-Besitzer zum Live-Reporter zu werden.
Ja, und das führt dazu, dass in Breaking-News-Situationen einige Streamer mehr Zuschauer haben als so mancher Fernsehsender. Da gibt es ja Dienste wie Periscope oder auch Facebook Live und die machen den Medien durchaus Konkurrenz, aber eben bieten Journalisten auch ganz neue Möglichkeiten.
Und da haben wir ein spannendes Beispiel für euch. Die Deutsche Welle hat in den vergangenen Monaten viel Erfahrung mit eigenen Formaten gesammelt. Eine Erkenntnis, Facebook Live, da ist es nicht einfach nur irgendein neues Format, sondern es ist ein ganz neuer Ausspielweg.
Was bedeutet das jetzt für die Reporter und was kommt bei den Zuschauern an? Was funktioniert auch nicht? Welche Fehler müssen vor allem Medien vermeiden? Praxistipps dazu, die kommen heute Abend von Ellen Schuster. Sie ist Head of Digital Programming bei der Deutschen Welle und jetzt live bei uns. Guten Abend, Ellen.
Hallo, guten Abend.
Wir sollten vielleicht erst einmal darüber reden, warum die Deutsche Welle Facebook Live einsetzt. Und da hast du uns, glaube ich, eine Geschichte von, ich sag mal, im weitesten Sinne einem Bauernhof mitgebracht.
Ja, ich saß mal da und musste mir eine Präsentation überlegen. Da ging es um Facebook Live und ich dachte, Mensch, Storytelling. Wir wissen ja alle, wenn man den Menschen eine Geschichte erzählt, dann merken sie sie sich wenigstens. Und das war natürlich auch irgendwie mein Anliegen bei dieser Präsentation, mein kleiner Ehrgeiz. Und plötzlich, vielleicht weil ich vom linken Niederrhein komme, vom Land, kam mir dann dieses Bild vom Bauernhof in den Kopf. Also unser Intendant, ich hoffe, der hört jetzt gerade nicht zu, der also sozusagen als gestandener Landwirt mit einer ganzen Herde verschiedener Tiere, von denen er allen weiß, irgendwie was sie ihm einbringen und auch wie er sie behandeln muss, damit sie ihm was einbringen. Und analog sozusagen Radio, Fernsehen, das konnten wir alles. Wir konnten auch Online-Journalismus im Grunde. Dann kam mir so in den Sinn, eines Tages rollt auf diesen Bauernhof ein rumpeliger Traktor und da steigt der Hühnerbaron aus und sagt also zu unserem gestandenen Landwirt, hör mal, ich habe hier was ganz, ganz Tolles für dich, und öffnet also die Ladeluke und heraus führt er ein absolutes Fabeltier und sagt, Mensch, das ist so toll, die Leute werden das lieben, ja, mach was draus, und weg war er. Und ja, so ähnlich ging uns das eigentlich mit Facebook Live, ne? Also mit Mark Zuckerberg, der alte Hühnerbaron, immer auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen, hat uns dieses Tierchen auf den Hof gestellt, und da standen wir nun und dachten, wir probieren ja gerne aus, aber was machen wir jetzt damit?
Also erstmal gucken, was kann man eigentlich jetzt mit diesem Fabelwesen machen, mit den Einhörnern? Was genau habt ihr denn dann ausprobiert? Also was macht die Deutsche Welle mit Facebook Live?
Die Deutsche Welle macht vor allen Dingen eins mit Facebook Live, tatsächlich Live-Reportagen. Wir haben ganz, ganz gute Erfahrungen zum Beispiel gemacht in der Woche der Bundestagswahl, als von unseren 30 Sprachen tatsächlich alle Reporter ausgeschwärmt sind, nicht nur in Berlin, sondern auch in Wahllokale woanders, und für ihre spezifischen Zielgruppen in ihren jeweiligen Sprachprogrammen direkt sozusagen vom Ort des Geschehens reportiert haben. Das war ganz großartig, weil wenn man sich das so vorstellt, die Deutsche Welle sendet ja beispielsweise auf Kiswahili nach Afrika, und jemand in Tansania, der hat einfach ganz andere Fragen an so eine Bundestagswahl als vielleicht ein chinesischsprachiger Nutzer. Und das war sozusagen für uns die absolute Stärke von Facebook Live, die sofortige Interaktion.
Und vielleicht auch darüber hinaus, was habt ihr noch gelernt, was echt Vorteile sein können?
Also was ich gerade gesagt habe, ist mit Sicherheit der allergrößte Vorteil, ne? Also dass man ganz nah mit den Leuten sich austauschen kann, dass man nicht nur sozusagen Fragen beantworten kann, sondern auch direktes Feedback, manchmal auch Ideen für weitere Geschichten aufnehmen kann. Das nutzen wir auch zum Beispiel in unserem englischsprachigen Afrika-Programm, dass wir die Leute gezielt einfach dazu animieren, Themen vorzuschlagen. Und da würde ich die größte Stärke eigentlich nach wie vor sehen. Aber man ist natürlich auch wahnsinnig schnell, weil man braucht nicht viel Equipment. Ganz anders als jetzt so eine TV-Crew, die sich dann auf den Weg macht, um live zu schalten.
Macht ihr auch für unterschiedliche Länder unterschiedliches Programm? Also habt ihr da auch gemerkt, so hey, da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse, also reagieren wir da anders drauf?
Ah ja, natürlich. Also da ist natürlich auch Facebook sehr dankbar. Wir machen das ja schon seit im kommenden Jahr 65 Jahren gibt es den Deutschen Auslandsrundfunk, die Deutsche Welle. Und wir haben angefangen mit Radio, aber wir haben auch viel Fernsehen gemacht und wir machen das noch. Die Daten, die wir natürlich über unsere Nutzer über Facebook bekommen, und ich habe heute nochmal durchgezählt, weil ich mich natürlich auch heute wieder vorbereitet habe, und bei 20 Millionen habe ich irgendwie aufgehört. Also so viele Fans haben wir in den verschiedensten Sprachen. Und die liefern natürlich durch ihre Nutzungsgewohnheiten uns auch Aufschlüsse darüber, was wir für die machen müssen. Also auch thematisch ganz einfach. Und das ist für uns ein Riesenfortschritt.
Und was ist das konkret tatsächlich, was bei den Zuschauern ankommt?
Also jetzt, wenn ich nochmal bei dem Beispiel mit der Bundestagswahl bleibe, dann haben wir einfach festgestellt, je weiter die weg sind von Deutschland, desto elementarer ist sozusagen der Informationsbedarf. Also wir werden dann sowas gefragt wie, können nur Frauen Bundeskanzler von Deutschland werden oder so?
Die Antwort ist ja.
Genau. Nein, also das war jetzt natürlich Quatsch, aber in die Richtung geht das, und je näher dran, desto differenzierter sozusagen da auch Informationsbedarf, und da können wir dann entsprechend gut drauf eingehen.
Was ich ganz interessant finde, oder was ich toll finde, dass du gesagt hast, ja, so ein paar Praxistipps bringe ich euch mal mit, die teilen wir hier gemeinsam. Was würdest du sagen, wenn man jetzt so eine Checkliste macht für einen guten Stream, der von einem Journalisten oder vielleicht von einer Redaktion durchgeführt wird, was gehört da unbedingt dazu?
Also ich habe einen wichtigen Tipp und der lautet, bereitet euch vor. Ja, also das ist nicht nur mein spezielles Hobby, sondern das ist elementar für ein Facebook Live, denn ein Facebook Live lebt ja schon mal erstmal davon, dass ich überhaupt Konnektivität habe. Ja, also wenn der Stream andauernd abreißt, ist das natürlich Käse. Und wenn ich also vorhabe, zum Beispiel eine Live-Reportage zu machen, dann sollte ich den Weg abgehen, den ich vorhabe, auch während des Streams abzugehen. Dann soll ich mir genau überlegen, was will ich denn erzählen? Auch hier Storytelling, ja. Also das ist auch nicht viel anders als bei jeder anderen journalistischen Arbeit auch. Mach dir vorher Gedanken, wie du reinkommst, wie du rauskommst. Und berücksichtige natürlich die Besonderheiten von einem Facebook Live. Das heißt, die Leute kriegen eventuell eine Push-Notification, dass du vorhast, online zu gehen. Und dann brauchen die aber einen Moment, um reinzukommen. Und das solltest du berücksichtigen. Also beispielsweise nach einer Minute nochmal sagen, worum es geht und wer du überhaupt bist. Solche Geschichten, ganz wichtig.
Wenn ich jetzt nochmal sozusagen an dein Anfangsbild sozusagen anknüpfe, jetzt habt ihr da einen Bauern und vielleicht auch viele Knechte, die sozusagen mit Schweinen und Kühen gut konnten, aber nicht mit diesem Einhorn Facebook Live. Wie schwierig war es die denn tatsächlich auch auf diese Besonderheiten gerade einzustellen, dass es eben dann doch am Ende ziemlich gut funktioniert hat, wie du sagst?
Also das war eine Sache, die uns wirklich total Spaß gemacht hat, denn es ist genau wie du gesagt hast, wir hatten natürlich Spezialisten für das eine und das andere und ich sag mal unsere TV-Journalisten, die also diese Aufsager, die ihr eben so schön besprochen habt, gewohnt waren, schon seit vielen, vielen Jahren, sind da auch mit ganz viel Selbstbewusstsein rangegangen und haben dann aber festgestellt, hey, unsere früheren Radiokollegen, die kommen fast besser an, denn die sind vielleicht nicht den Umgang mit der Kamera oder das Agieren vor der Kamera gewohnt, aber die sind vielleicht Call-in-Sendungen gewohnt und den direkten Kontakt mit ihrem Hörer. Und im Facebook Live ist das dann halt der Nutzer. Aber es macht im Grunde von der Art und Weise, von der journalistischen Haltung keinen so großen Unterschied. Und insofern haben jetzt ganz viele frühere Radiokollegen, die so das Live-Geschehen so ein bisschen vermisst haben, weil wir nicht mehr so viel Live-Radio machen, die haben jetzt das Facebook Live entdeckt und sind jetzt mega begeistert mit bei der Sache und machen ganz, ganz, ganz tolle Sachen.
Das heißt, so ein ordentlicher Facebook-Livestream, da ist der Faktor Interaktivität mit einer der wichtigsten?
Ja, auf jeden Fall. Also das Ganze macht eigentlich nur Sinn, wenn man von Anfang an sich überlegt, wie baue ich das Interaktive damit rein.
Aber das ist ja auch, glaube ich, schwierig, ne? Also ich bin auch schon ein paar Mal live gegangen und das war alles für einen kleinen Rahmen, einen kleinen sympathischen Rahmen, eher was Privates. Selbst da wurde es dann manchmal schon kompliziert, wenn viele mitkommentiert haben, sich auf die Inhalte, auf die Gesprächspartner zu konzentrieren und dann nochmal zu gucken, welche Fragen da durchrauschen. Wie handelt ihr das?
Ja, also ich würde sagen, da fängt halt auch der Unterschied an zwischen Livestream für private Zwecke und einem professionellen Medienanbieter, der wir nach wie vor sein wollen. Also das ist ja so bei vielen neuen Plattformen oder Produkten, die das Internet so möglich macht, darunter sollte ja nicht die Qualität leiden, bloß mal, weil man was Neues ausprobiert, ja. Und so ist es bei Facebook Live auch. Also wir machen das eigentlich immer mit Kameramann und mit einem zusätzlichen Community Manager, der nämlich, wie du sagst, für mich die Kommentare im Blick halt und bei uns machen wir es so, dass die wichtigsten, relevantesten Kommentare zum Beispiel über WhatsApp auf ein zweites Handy kommen, was du dabei hast.
Ah, das ist sehr klug, dass man das schon vorgefiltert bekommt.
Genau.
Welche Sonderbedingungen für Journalisten vielleicht noch gelten, die live auf Sendung gehen über Facebook, klären wir gleich mit Ellen Schuster von der Deutschen Welle. Was mit Medien? Das live fördernde Medienmagazin.
Ellen Schuster von der Deutschen Welle ist weiter bei uns heute Abend mit Praxistipps rund um Livestreamings von Journalisten.
Und wir haben gerade schon ein bisschen ein besonderes Thema gestriffen, wenn es darum geht, ob Livestreamings von Journalisten oder von Medien auch auf die Zuschauer vielleicht anders wirken. Gibt es da so Sonderbedingungen? Also sind die Zuschauer strenger mit Medienangeboten?
Also es ist ja so, dass diese Art von Angeboten immer mehr werden und der Wettbewerb wird immer härter sozusagen um den Kunden und wir haben herausgefunden, dass wir schon sehr, sehr, sehr professionell an die Sache rangehen müssen. Also das bringt jetzt nichts, sich da anzubiedern und irgendwie so was Pseudoprofessionelles nur abzuliefern. Das wird nicht honoriert.
Stichwort nicht honorieren. Was ist denn das, was die Zuschauer möglicherweise sogar abstrafen oder was jedenfalls bei denen gar nicht ankommt?
Ja, also das, was ihr eben beschrieben habt, dieser Aufsagerjournalismus, so nenne ich es immer, der wird also auf Facebook Live nicht gutiert, ganz eindeutig. Also Journalisten, die sich so ganz steif dahinstellen und irgendwie ihren vorher vorbereiteten Text nur noch runterspulen, das ist nicht das, was man von einem Facebook Live oder von auch meinetwegen einem Periscope Live erwartet, sondern da muss einfach eine ganz andere Authentizität ran, ja. Und man darf nicht das Gefühl haben, als Nutzer, das geht mir auch selber so, wenn ich ein Facebook Live gucke im Übrigen, dass das so eine Art von Scripted Reality ist, ne? Dass der Reporter eigentlich nur so tut, als ob er jetzt überrascht ist. Nee, ich will, dass ich überrascht werde, dass der sozusagen mir seine Augen, seine Ohren zur Verfügung stellt und ich das mit dem zusammen erlebe. Und das ist eine ganz andere Erwartungshaltung bei Facebook Live, als jetzt, wenn ich die Tagesschau gucke und da kommt eine Live-Schalte, dann akzeptiere ich das, dass das alles perfekt vorbereitet ist. Aber nicht bei Facebook Live. Das muss einer
vielleicht sein. Über die Aussage, lass uns gleich nochmal sprechen, aber gibt es irgendwie so Formate, wo du sagst, so, boah, da würde ich mir wünschen, bei anderen Medien oder vielleicht bei Journalisten, dass sie das mal ausprobieren, ein bestimmtes Format, eine bestimmte Idee, wo du sagst, so, hey, das könnten andere auch mal ausprobieren. Vielleicht hast du da ein paar Anregungen.
Ja, ich habe mir ganz, ganz viele Formate angeguckt, weil wir machen zwar hauptsächlich Live-Reportagen, aber ich ziehe bei uns immer durch die Redaktion und sage, Facebook Live ist kein Format. Also es ist nicht sozusagen das Reportageformat Facebook Live, sondern man kann 1000 andere Sachen machen. Zum Beispiel, ich habe gesehen bei National Public Radio in Amerika, da ist mal eine Redaktion, die vorher noch nie Video gemacht hat, das konnte man sehen, angetreten gegen das Internet, also gegen alle deren Facebook-Freunde und haben um die Wette Überschriften getextet für Online-Artikel, die sie an dem Tag veröffentlichen wollten. Das fand ich total großartig, weil User dann einen ganz guten Einblick bekommen haben in, wie arbeiten eigentlich Journalisten, wie schwierig ist das, irgendwie eine gute Überschrift zu entwickeln und worum geht es eigentlich da gerade in der Redaktion? Also fand ich ganz toll, könnte ich mir hier auch vorstellen. Und bei der Deutschen Welle arbeiten wir gerade an einem Format, was ich auch sehr vielversprechend finde für unser türkisches Programm, ein Facebook Live. Das findet in einem Boxring statt und da haben wir eine Moderatorin, die mit zwei Kontrahenten antritt und die natürlich sich mit Worten sozusagen nur auseinandersetzen. Und sie ist die Ringrichterin und was natürlich gerade in so einem aufgeheizten Medienmarkt wie der Türkei gut sein kann, ja, dass man Debatten zulässt und auch für faire Bedingungen sorgt. Das sozusagen bei uns im Boxring und die User können das kommentieren und Fragen stellen und so.
Herr Peller, das wäre doch auch mal so eine
wie
Idee.
Wie im Boxring?
Ja, oder zumindest könnten wir mal einen ehemaligen Landesmedienanstaltsdirektor und einen neuen Landesmedienanstaltsdirektor in den Ring lassen und gucken, was passiert. Das wäre doch bestimmt toll.
Da wäre ich aber dafür, keinen Schiedsrichter dabei zu haben. Aber das hört sich, wenn du das so erzählst, hört sich das alles ein Stück weit so an, das meine ich durchaus als Kompliment, als würdet ihr seit gefühlten 30 Jahren Erfahrung im Thema Facebook Live haben, was natürlich gar nicht geht. Aber ihr habt doch wahrscheinlich auch am Anfang auch Trial and Error mäßig euch daran getastet. Kannst du uns so ein bisschen auch erzählen, was für Fehler ihr möglicherweise auch gemacht habt, wo du sagst, das würde ich anderen raten zu lassen?
Ja, ich würde das jetzt auch gar nicht so in der Vergangenheitsform formulieren. Ah. Wir machen immer noch Fehler, jede Menge. Es ist immer noch Trial and Error, weil Herr Mark Zuckerberg hat ja keine Gebrauchsanleitung mitgeliefert. Und ja, also wir hatten schon irgendwie gekippte iPhone, wo dann irgendwie das Format überhaupt nicht stimmte, mein Kopf immer so komisch schräg legen musste. Dann keine gute Vorbereitung, wo sozusagen permanent irgendwie das Signal abgerissen ist. Oder aber der Reporter hat nicht mitbekommen, dass er schon live ist und hat komische Sachen erzählt. So, ja, also ist alles passiert und war auch peinlich, ja.
Wir haben ja gerade schon das Thema Aufsagerjournalismus nicht nur in der Einleitung, sondern jetzt gerade auch in der Diskussion gehabt. Siehst du da auch vielleicht, dass das klassische Fernsehen mal so ein bisschen unter Zugzwang gerät, weil oder dass man überdenken muss, braucht es überhaupt noch die Korrespondenten, die ihren Aufsager vom Hotelbalkon machen?
Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, zum einen gibt es tatsächlich eine andere Erwartungshaltung bei Menschen, die einen Fernseher einschalten. und in komprimierter Form, vielleicht sogar auch in Form eines Aufsagers, das Wichtigste eingeordnet, in einem ruhigen Ton auch vielleicht aufbereitet zu bekommen. Also ich denke, das hat nach wie vor seine Berechtigung. Ich glaube tatsächlich, und das ist ja der Trend bei allem im Grunde, was wir tun, man muss spezifisch immer auf die einzelne Plattform eingehen in der Formatentwicklung und den Leuten, die sich dort tummeln, genau das liefern, was sie wollen. Und ich glaube, im Fernsehen sind die Leute nicht sozusagen sehr offen für Experimente. Ich sehe das nicht, dass man in Facebook Live so zum Beispiel von der Tagesschau so eins zu eins dann in die Sendung heben sollte. Glaube ich nicht.
Heißt das denn auch, inwieweit ist es so, also dass sozusagen mal eure User, die bei Facebook Live quasi die Angebote der Deutschen Welle verfolgen, dass das andere Mediennutzer sind, als die eure klassischen Angebote nutzen?
Ja, also ich denke schon, dass das komplementär ist. Und manchmal kommt es ja auch zusammen. Also was wir zum Beispiel auch machen, ist im absoluten Breaking News Fall, da stecken wir auch unser TV-Signal durch und machen über den Facebook-Kanal von DW News ganz einfach unser Fernsehprogramm, unser Breaking News Programm verfügbar. Und da haben wir ehrlich gesagt auch sensationelle Einschaltquoten sozusagen auf Facebook. Das wollen die Leute dann schon auch sehen. So ist das nicht.
Kann man eigentlich von den Livestreams, wenn man sie einfach mal ganz anders, nicht nur als Ausspielweg, sondern auch vielleicht auch als Quelle benutzt im Newsroom? So nach dem Motto, wenn man weiß, irgendwo ist was los, dass man dann schaut, gibt es dort, es gibt ja bei einigen eine Map-Funktion, gibt es von dort Livestreams, auch über Twitter lassen die sich ja relativ gut finden. Siehst du das auch als gute Möglichkeit für einen Einsatz im Newsroom zum Bereichern von Stories?
Also man kann natürlich über die Facebook Live Map ziemlich genau gucken, wo auf der Welt ist was los und kann dadurch Informationen sammeln, muss sie dann natürlich verifizieren. Das steht für uns an allererster Stelle. Also jetzt hektisch irgendwie auf die Idee zu kommen, irgendwelche Livestreams zu teilen, die nicht gecheckt sind, auf die man keinen Einfluss hat, das würde bei uns niemals vorkommen.
Habt ihr, frage ich dir um Herrn Pähler, aber vielleicht ging es ja auch schon so mal Livestreams gesehen, wo ihr sagt, jetzt so, boah, das ist krass, was ich gerade gesehen habe. Ich erinnere mich nämlich zum Beispiel, als es wieder eine Welle von Polizeigewalt in den USA gab, dass ein Livestream die Runde machte von einer Frau, deren Verlobte zu Beginn des Videos man noch angeschossen auf dem Beifahrersitz sah. Man hat den Polizisten, der mutmaßlich den Schuss abgegeben hat, wirklich zitternd gesehen. Und am Ende des Livestreams wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Verlobter zwischenzeitlich dann sogar gestorben ist. Das war so, das hat mich das Thema Polizeigewalt einen ganz anderen Zugang geöffnet. Da dachte ich so, das wären Bilder, die mich über klassische Medien nicht erreicht hätten. Hattet ihr Ähnliches schon mal gesehen?
Also ich sehe die natürlich, wenn ich mich beschäftige mit Livestreams. Da gibt es furchtbare Sachen. Menschen, die sich vor laufender Kamera auch selber getötet haben. Es gab auch mal einen Reporter, der live gestreamt hat und durch genau diese Geolocation-Funktion auffindbar war und getötet wurde. Das gibt es alles und macht für uns natürlich auch dann die Frage auf, wann schickt man Reporter in Live-Streaming-Situationen? Also das hat auf der einen Seite einen ethischen Aspekt, aber natürlich auch einen Sicherheitsaspekt in Bezug auf die eigenen Leute.
Wenn man jetzt aber mal diesen Sicherheitsaspekt mal einen Moment außen vor lässt, eher sozusagen auf den ethischen Aspekt abgestellt. Gleichzeitig kann man ja aber Situationen haben, dass ihr sagt beispielsweise, die Bilder zeigen wir nicht, obwohl wir jemanden vor Ort haben und jemand, der eben möglicherweise andere Qualitätsstandards hat oder einfach eine Privatperson ist und Facebook Live geht, zeigt diese Bilder. Also inwieweit kommt man da nicht auch in einen Konflikt zu sagen, sollten wir nicht dann die Bilder doch auch zeigen, weil sie ja sowieso überall zu sehen sind?
Können ja auch andere sagen, oh, ihr verschweigt uns was, die Bilder sind ja da.
Ja, genau. Lügenpresse, nee. Also dieses Problem gab es schon, bevor es auch Livestreams gab, also mit Fotos und mit Videos und mit anderen Quellen. Und für uns hat sich da sozusagen am Vorgehen nicht viel geändert. Also für uns steht immer noch die journalistische Sorgfalt da ganz im Vordergrund und natürlich auch die Erwägung, was gibt es bei der Deutschen Welle zu sehen, wo überschreiten wir Grenzen, die wir für uns nicht überschreiten wollen. Und dann stehen wir ja auch dazu. Und wo denken wir, dass vielleicht doch was gezeigt werden sollte? Also wir hatten das zum Beispiel bei Charlie Hebdo, da gab es ja so ein Video, was aus Facebook kam, gezeigt wurde, glaube ich, wie dieser Polizist erschossen wurde auf der Straße. Mhm. Und da hatten wir ganz harte Diskussionen darüber, ob wir sowas zeigen oder nicht. Und das sind aber, denke ich, übliche Diskussionen auch in Redaktionen.
Trotzdem, wenn du jetzt diese Diskussion beschreibst, stellst du inwieweit stellst du auch dennoch eine Veränderung in eurem Umgang sozusagen damit fest? Habt ihr vielleicht doch tendenziell sozusagen, geht ihr etwas anders ran, als ihr noch möglicherweise auf anderen Ausspielwegen vor 2, 3, 4 Jahren herangegangen wärt?
Also nein, muss ich einfach so beantworten. Ich sehe das nicht, dass wir, nur weil der Ausspielweg jetzt Facebook heißt, anders herangehen und beispielsweise grausameren Content publizieren, als wir das beim Fernsehen tun würden.
Lass uns nochmal zurück auf deine Tierfarm zurückkehren. Was ist, wenn wieder der Hühnerbaron vorbeikommt, Mark Zuckerberg oder vielleicht ein anderer Hühnerbaron? Gibt es ja viele in diesem Internet. Was ist, wenn neue Tiere dazukommen? Wie halten sich Medien frisch?
Ich glaube, manchmal, es ist ja so eine Mischung, ne? Er treibt uns ja auch ein bisschen vor sich her. Manchmal haben wir das Gefühl, gar nicht so wahnsinnig die Wahl mehr zu haben. Aber wir bei der Deutschen Welle begreifen es auch immer wieder als eine Chance. Also wir probieren auch gerne aus. Und jetzt zum Beispiel Facebook Watch gibt es ja schon in den USA. Ist ja so ein bisschen verwandt mit Facebook Live, zielt aber eher auf größere Chance ab.
Was passiert da bei Facebook Watch?
Facebook Watch wird jetzt gerade, ist gerade erst in den USA ausgerollt und Facebook finanziert auch größere Sender oder Medienanbieter, die Shows konzipieren, die eine große Interaktion des Publikums vorsehen. Und die zum Teil sind sehr erfolgreich, zum Teil ist aber auch, glaube ich, ganz viel Mist immer noch dabei. Facebook probiert halt rum, ja, wie kann es sich noch mehr von dem großen Video- und Werbekuchen sozusagen im Internet sichern und YouTube da noch größere Konkurrenz machen. Und ich glaube, dass sie für sich erkannt haben, dass diese Interaktionsmöglichkeiten, die Facebook schafft, sie auch abheben von YouTube. Und ich habe den Eindruck, in die Richtung wird es weitergehen. Und für uns sehe ich da total spannende Möglichkeiten auch und freue mich drauf, dass wir dann irgendwann auch damit anfangen zu experimentieren.
Sagt Ellen Schuster, Head of Digital Programming von der Deutschen Welle. Danke für den Besuch heute Abend.
Ja, gerne.
Herr Pähler.
Ja.
Spielen wir ein bisschen.
Oh, wenn es sein muss.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Wir haben uns wieder tolle Fragen zum Mediengeschehen der Woche mitgebracht, Herr Pähler.
Ja.
Möchtest du anfangen? Möchtest du, dass ich anfange?
Fang du ruhig an.
Okay. Heute Abend findet er wieder statt, ein sympathischer kleiner Radiopreis in Nordrhein-Westfalen von 1Live, die 1Live-Krone.
Ja.
Und wir haben eine Vergangenheit hier in der Sendung. Wir haben nämlich immer früher dahin geschaltet und das war eine Tradition, die wir irgendwann vergessen haben. Deswegen dachte ich, ist es nur fair, wenn wir heute Abend auch ganz kurz diesen Preis erwähnen, diesen Radiopreis, wo ganz viele Künstler ausgezeichnet werden. Und meine Frage an dich ist, die wievielte 1Live-Krone ist denn das heute Abend?
Boah, das ist aber gemein, oder?
Ist es nicht gemein, es ist... Du kannst es dir herleiten, glaube ich.
Also, wie lange geht's was in Medien?
Oh,
12 Jahre?
2004 gab es die erste Ausgabe.
Okay, da gab es die Krone schon.
Richtig.
Also muss es schon vorher die Krone gegeben haben. Ich schätze mal...
Komm, trau dich, Pähler.
18. Krone.
16. Krone wäre es gewesen. Das ist 18 ist echt viel. Ich glaube, so ist so 1Live schon so alt? Ja, doch.
Doch, 1Live ist schon 25, oder nicht?
Echt?
Nicht? Ach, ich weiß gerade nicht so genau.
Wir sind doch beide schon älter. Egal. Ich bin auch gespannt auf deine Frage.
Ja, ich frage dich eigentlich, sag mal, seit wann gibt es eigentlich 1Live?
Seit 24 Jahren.
Das heißt, seit welchem Jahr? Rechne mal schnell.
Ach so. Das Jahr, warte mal, jetzt haben wir 7, 9, ich sag mal seit 1995.
Das ist richtig.
Ja!
Nein!
So, und meine nächste Frage an dich ist, die Toten Hosen sind auch heute Abend wieder dabei. Ja. Sie haben schon mal den Lebenspreis bekommen und sind jetzt immer noch dabei. Sie freuen sich, dass sie nicht abgeschrieben werden, obwohl sie schon mal einen Lebenspreis, was ja sozusagen mal ist, wenn man einmal Lebenspreis ist, man wird immer weg. Vor wie vielen Jahren haben sie einen Lebenspreis bekommen?
Vor 4.
10.
Was?
Ja.
Weiter?
Okay, ich frage dich nach etwas, was es demnächst wieder geben wird, wo ich vielleicht auch die Chance habe, doch mal noch zu Ruhm und Ehre zu kommen und vielleicht in vielen, vielen, vielen Jugendzimmern in Deutschland zu hängen. Welches sozusagen mediale Kultobjekt, nenne ich es jetzt mal, aus dem Printbereich, wird es künftig wieder geben?
Den Bravo-Starschnitt.
Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ich hatte zu viele Tipps gegeben.
Super. Na, ich habe es tatsächlich auch diese Woche mitbekommen und dachte so, da freut sich der Pat, dann kann er endlich seine Sammlung von der Kelly Family vervollständigen.
Ja.
Meine Frage an dich ist, wir hatten im August mit Tyler Brûlé gesprochen, Mr. Monocle, der hatte die Sommerzeitung rausgebracht. Jetzt gibt es eine Winterzeitung. Und ich möchte von dir wissen, in wie vielen Druckereien wird die Winterzeitung, die jetzt dann auch tatsächlich gedruckt?
Das ist eine ziemlich einfache Frage. Mhm. Sie wird in gar keiner Druckerei gedruckt, weil sie ist keine gedruckte Zeitung.
Das ist falsch, Herr Päder.
Schade, aber es klang sehr, sehr souverän, oder?
Dann hast du bei dem Interview mit Tyler Brûlé nicht zugehört, wie er das sein Loblied auf Print und wie toll das ist, auch wöchentlich da was zu machen.
Ich dachte, wenn ich jetzt das so nicht weiß und trotzdem so sage und dann einen Punkt lande.
Die korrekte Antwort ist eine Druckerei.
Eine? Mhm. Das ist auch im Sinne der Qualitätssicherung sicherlich wichtig. Lass uns aber auf jeden Fall über eine Zeitung sprechen, die nicht mehr gedruckt wird, bald jedenfalls nicht mehr. Sie hat auch nichts gekostet.
Ah.
Außer sozusagen die, die sie gedruckt haben. Deswegen drucken sie sie nicht mehr, weil es sich nicht mehr lohnt.
Von der Süddeutschen.
Ja, das meine ich aber nicht. Ich meine sozusagen ein Regionalblättchen, das verbunden ist mit dem Namen von Helmut Markwort, der nämlich einer der Herausgeber war und das irgendwie noch so ein paar Jährchen kostenlos gerettet hat.
Oh, weiß ich nicht.
Das Darmstädter Tagblatt.
Ah.
Sagt dir nichts. Nee. Musst dir auch nichts sagen. Gibt's bald nicht mehr.
Okay.
War noch eine Frage offen geblieben?
Nee, das war's. 2:0.
Das gönne ich dir.
Das ist toll, Herr Päder. Mhm. Ich freue mich schon nächste Woche, Donnerstag, 20 Uhr, hören wir uns wieder eine Stunde was mit Medien. Und eine Sache kann ich schon versprechen. Wir schauen dort nach Dänemark. Denn in Dänemark hat sich der junge Rundfunk vorgenommen, wir wollen in Zukunft nett sein.
Da könnte ich nicht arbeiten.
Vielleicht ja doch. Vorstellungsgespräch von Herrn Päder, dann nächste Woche, Donnerstag, 20 Uhr, eine Stunde was mit Medien. Bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.